4 oder die 3?
Nee,
egal, egal, okay. Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen und bedanke mich wieder für die Einladung, die ihr ausgesprochen habt. Ich war ja jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da und freue mich, dass ich viele bekannte Gesichter wiedersehe. Außerdem ist es ja immer so, dass wenn man eine Predigt vorbereitet, predigt man zuallererst sich selbst. Der Predigttext steht in Psalm 37, Vers 7, und zwar nur der erste Teil, 7a. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Herr Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit uns redest, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen, dass du unsere Gedanken kennst, unser Herz kennst und dass du weißt, was uns gerade umtreibt, im Positiven, vielleicht auch im Sorgenbereich. Und wir bitten dich, dass du jetzt selber durch dein Wort zu uns sprichst, uns aufrichtest, uns tröstest, uns ermahnst, uns ermutigst. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Kennt jemand den französischen Philosophen, Theologen, Mathematiker, Ingenieur, Physiker Blaise Pascal? Vielleicht hat ihn schon mal jemand den Namen schon mal gehört. Er lebte im 17. Jahrhundert und er war also ein Universalgenie, der die physikalische Einheit für Luftdruck, Pascal, ist nach ihm benannt. Und er hatte auch ein sehr eindrückliches Bekehrungserlebnis. Das muss in einer Nacht passiert sein, dass er dem lebendigen Gott begegnet ist. Man hat in seinem Rock einen Zettel gefunden, den hat er selbst geschrieben. Da stand drauf: Ich glaube nicht an den Gott der Philosophen, sondern an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, und dieser Blaise Pascal hat einen Satz gesagt, der lautet so: Das meiste Übel in dieser Welt kommt daher, dass der Mensch nicht in der Lage ist, 12 Stunden ruhig in einem Raum, in dem nichts drin ist, auf einem Stuhl zu sitzen. Ja, wir kennen das, sei stille dem Herrn. Das Wort Stille, das hat so eine positive Ausstrahlung. Aber wenn man dann erstmal in die Stille kommt, in die wirkliche Stille, wenn nichts mehr passiert, dann geht es euch wahrscheinlich genauso wie mir. Dann ist zwar außenrum still, aber hier innen drin wird es immer lauter. Dann gehen die Gedanken im Kreis herum. Ich traf neulich jemanden, der sagte, ich hatte jetzt im Sommer stille Tage gemacht im Kloster und habe erst gemerkt, wie laut es in mir ist. Und das Schlimme ist, ich habe keinen Ausknopf, wo man das mal ausschalten kann. Es gibt nicht mal einen leise Knopf, dass man die Gedanken leiser stellen kann. Ja, die mit der Stille, das ist so eine zweideutige Sache. Einmal wünscht man sich die Stille und wenn sie dann da ist, hält man sie kaum aus. Man braucht dann wieder Unterhaltung, das Handy kommt raus, man macht Musik an, man läuft hin und her, man sucht irgendetwas, was einen ablenkt. Ja, und dann gibt es das hier, was David in seinem Psalm beschreibt. Es ist nicht einfach nur eine Stille, dass man aufhört, etwas zu tun, sondern es ist hier eine Stille vor und in dem Herrn. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ihr den Psalm 37 heute Nachmittag einmal ganz durchlest, werdet ihr feststellen, dass es ein Psalm ist, in dem es alles andere als still zugeht. Es ist ein sehr turbulenter Psalm. David spricht hier von vielen Feinden. Wir wissen gar nicht genau, wer das ist. Feinde, die ihm an den Kragen wollen. War es König Saul mit seinen Mannen, der ihm nach dem Leben getrachtet hat? War es sein eigener Sohn Absalom, der mal eine Palastrevolution veranstaltet hat und David musste vor seinem eigenen Sohn fliehen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass der Psalm hier von David in einer Zeit entstanden sein muss, in dem David einen sehr turbulenten Alltag hatte. Und turbulent ist eigentlich noch zu wenig gesagt, wo er Feinde hatte, die ihm an den Kragen wollen. Und mitten in diesem Trubel strahlt dieser Vers auf: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und lasst uns heute Morgen einmal in aller Kürze, aber hoffentlich auch in aller Deutlichkeit diesen Vers einmal genauer betrachten. Ich habe eine kleine Vorbemerkung und dann drei Aspekte, unter denen wir diesen Psalmvers auch in unser Leben anwenden können. Vorbemerkung. Luther sagt, die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber es ist nicht alles Gottes Wort für dich. Psalm 37, Vers 7 ist kein Gottes Wort für Leute, die, ich sag mal so, Dinge nicht tun, die sie tun sollten. Ich sage das ganz bewusst vorneweg. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Also wenn du Schmerzen hast, dann geh zum Arzt. Vielleicht kennen alle das, das ist auch schon jetzt länger her, auch, ich glaube auch 80er Jahre, Tagebuch eines frommen Chaoten, das war damals so ein Bestseller. Und da gibt es eine Szene, wo jemand furchtbare Zahnschmerzen hat und dann im Glauben diese Zahnschmerzen wegbeten will. Er steigert sich immer mehr hinein in dieses Gebet und dann kommt seine Frau auf die Idee, dass er doch mal zum Zahnarzt gehen soll. Er sagt, ich war beim Zahnarzt, der hat den Zahn repariert, mir geht's wunderbar und ich hatte eine Stunde herrlichen Lobpreis. Also es gibt Situationen, da ist es einfach dran, etwas zu tun, da ist es nicht dran, stille zu sein. Ja, es kann auch sein, dass man sich mal anderweitig Hilfe holt. Viele Christen haben psychische Probleme und kommen mit ihrem Leben nicht klar. Da ist es manchmal angebracht, nicht stille zu sein, sondern aktiv zu werden und sich Hilfe zu suchen. Also das ist eine kleine Vorbemerkung. Der Vers ist nichts für Leute, die Dinge, die sie tun sollen, auf die lange Bank schieben und sagen, ich bin mal stille dem Herrn und warte auf ihn. Ja, wenn Rechnungen auf deinem Schreibtisch liegen, dann ist der Gang zur Bank oder zum Internetkonto und dann überweist du dein Geld und kannst nicht sagen, es ist jetzt still, ich warte mal, bis der Herr meine Rechnungen bezahlt. Aber, und jetzt komme ich zum ersten Punkt, es ist ja meistens so, dass es bei uns gar nicht, zumindest in unseren Breitengraden, ja gar nicht so ist, dass wir Dinge nicht tun, die wir tun sollten, sondern wahrscheinlich sind wir alle so gestrickt, dass wir eher etwas tun oder reden, was wir nicht tun sollten. Ich glaube, das ist viel eher die Gefahr. Es gibt sehr viele biblische Geschichten, wo Menschen Dinge tun in der besten Absicht, die sie gar nicht tun sollten. Ich nenne nur Beispiele. Abraham und Sarah hatten die Verheißung Gottes, ihr werdet, obwohl ihr schon so alt seid, noch einen Nachkommen bekommen. Sarah war 90, Abraham 100. Ja, das funktioniert nicht. Und dann bekommt Abraham eine Idee. Ach so, ich kann ja das mal ein bisschen abkürzen, die ganze Geschichte. Und er zeugt einen Sohn mit seiner Magd Hagar, den Ismael. Ja, es war nicht das, was Gott vorgesehen hatte. Es sollte Sarah im hohen Alter einen Sohn bekommen, Isaak. Oder nehmen wir mal 1. Samuel Kapitel 13. Da ist der König Saul vor dem Kampf gegen die Philister, eine hochgerüstete Streitmacht. Alle haben sie Angst. Jetzt muss geopfert werden, ein Opfer dargebracht werden, bevor diese Schlacht beginnt. Und dann kommt der Samuel nicht. Der Saul kam aus dem Stamm Benjamin, er durfte keine Opfer darbringen. Das musste der Samuel machen. Und der Samuel kam und kam als nicht. Ja, wo bleibt er denn? Da steht schon das Heer der Philister. Wir sind unter Druck. Wir müssen jetzt was machen. Und dann fängt das Volk noch an, wegzulaufen von Saul. Also 1. Samuel 13, Vers 8. Da begann, als der Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Und ihr kennt diese Situation, wenn man was machen will, jetzt muss doch was gemacht werden. Und dann sprach er, bringt her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte die Dankopfer da. Und als er das Opfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Ja. Und dann lest mal, Saul ging ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten und Saul bekommt das Gericht angesagt. Also auch hier hat jemand etwas, man kann das ja nachvollziehen, die Zeit eilt, das Volk läuft schon weg, jetzt macht man irgendwas und bringt sich damit das Unglück ins Haus. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen, nur noch eines. Jesus hat seinen Jüngern sein Leiden und Sterben angekündigt. Petrus war überhaupt nicht einverstanden damit. Und als dann soweit war und Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, da zog Petrus sein Schwert und hieb einem von denen, die damit an der Verhaftung beteiligt waren, einer der Soldaten, ein Ohr ab. Ja, und Jesus sagt, stecke dein Schwert an seinen Ort. Du meinst nicht, was Gottes Wille ist, sondern was menschlich ist. Ja, es ist jetzt drei Beispiele, ich könnte noch viel mehr nennen. Also das Problem ist doch eher, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Und wenn jemand sagt, das ist lange her, ich glaube nicht. Ein Wattführer, vielleicht wart ihr schon mal im Watt an der Nordsee, wenn Ebbe ist, kann man schöne Wattwanderungen machen. Und das ist gar nicht so ungefährlich, wie man denkt, denn es kann sein, dass Nebelbänke aufziehen. Und der Wattführer sagte uns, es sind schon Leute hier ohne Wattführer ins Watt gelaufen, sind vom Nebel überrascht worden, wussten nicht mehr, wo sie hingehen sollten und in ihrer Panik sind sie direkt ins Meer reingelaufen. Und er sagte, wenn euch sowas passiert, dann steht ganz still, nicht rumlaufen, nicht nervös werden, keine Panik kriegen. Und dann spürt mal, in welche Richtung das Wasser fließt. Und in die Richtung müsst ihr dann gehen. Und so ist das hier gemeint, dass wir darauf achten, ja, ich sage mal geistlich, wohin das Wasser fließt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch eher der Typ, der macht dann irgendwas macht und dann hinterher merkt, das war gar nichts. War viel, viel Mühe um nichts. Also es ist ein Vers für Leute, die etwas tun oder reden, obwohl sie stille sein sollten. Zweitens, es ist ein Vers für Leute, die etwas tun wollen und nicht können. Stell dir mal vor, du willst was tun und kannst gar nichts machen. Ich glaube, in solcher Situation war hier der König David. Der hat Feinde um ihn herum, die alles andere als einsichtig sind, die ihn nach dem Leben trachten. Und er möchte gerne was tun. Und er kann es nicht. Und dann in diesem unruhigen Meer, ich möchte was tun und kann es nicht, kommen solche Ruheinseln. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Oder der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit den Zähnen wider ihn. Also da ist richtig Gefahr im Anzug. Die Gottlosen ziehen das Schwert, sie spannen ihren Bogen und zwischendrin steht, aber der Herr lacht ihrer, denn er sieht, dass der Tag des Gottlosen kommt. Und noch Vers 21, der Gottlose muss borgen und bezahlt nicht, aber der Gerechte ist barmherzig und kann geben. Vom Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Also es ist hier, David kann gar nichts anderes machen, als seine Zuflucht zum Herrn, zum Gott Israels zu nehmen. Und das ist das Einzige, was man in so einer elenden Lage machen kann, wenn man leidet und nichts tun kann, wenn man bedrängt wird von bösartigen Feinden und sich nicht selber helfen kann. Auch hier ist die Bibel voll mit Geschichten von Personen. Ich musste an Josef denken, der war jahrelang im Gefängnis, weil er verleumdet wurde. Er hatte die Schuld überhaupt nicht begangen, für die er im Gefängnis saß. Ich habe es mal gezählt, es müssen vielleicht zwischen 5 und 10 Jahre gewesen sein. Als seine Brüder ihn in die Sklaverei verkauft haben, war er 17. Als er aus dem Gefängnis rauskam, um von Pharao dann als Minister eingesetzt zu werden, war er 30. 13 Jahre lang sind vergangen und davon mindestens 2 Jahre, aber eher mehr im Gefängnis. Dann denke ich an einen Geschäftsmann, er hat im Evangeliumsrundfunk Zeugnis gegeben, er war der Besitzer von vielen Restaurants Und dann wurde er wahrscheinlich von der neidischen Konkurrenz verleumdet. Ja, dann ist mit der Hygiene, stimmt was nicht. Und das Schlimme, sagte er, war, ich hatte nichts in der Hand. Sonst hätte ich Anzeige erstatten können, aber ich hatte nichts in der Hand. Und wenn dann erstmal so die Runde macht, ja, bei denen in den Küchen, da geht es nicht ganz sauber zu, dann wisst ihr, wie die Kundschaft wegbleibt. Und er sagte, ich konnte nichts machen, ich hatte nichts in der Hand. Das Einzige, was ich machen konnte, ist, ich konnte meine Zuflucht nehmen und stille werden vor Gott und sag, bitte, hilf mir. Und dann sagte er, die Hilfe kam dann tatsächlich auf einen Weg, den ich nie für möglich gehalten hatte. Ja, also in einer Lage sein, wo man etwas tun will, aber es nicht tun kann, das kann eine sehr, sehr schwierige Situation sein. Und dann heißt es, warte auf ihn. Dann zu warten, das ist etwas sehr, sehr Schweres. Es fällt uns ja schon schwer zu warten, wenn an der Kasse eine längere Schlange steht. Neulich fragte mich jemand, weil ich auch so ein bisschen schon, machen die keine Kassen auf, das ist doch alles voll. Dann sagte vor mir eine Frau, ja, haben Sie keine Zeit? Dann habe ich gesagt, Zeit habe ich schon, aber ich habe keine Geduld. Ja, ich sage mal so, das ist ja jetzt noch eine relativ harmlose Geschichte, aber wenn es dann wirklich so Druck gibt und man will was machen und kann nichts, dann auf den Herrn zu warten und stille zu sein, das kann sehr schwierig sein. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt der Predigt. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder, ich mache was, obwohl ich nichts tun soll. Ich will was tun, obwohl ich nichts tun kann. Es fällt mir schwer, geduldig zu sein und auf Gottes Eingreifen zu warten. Jetzt kommt das Schöne, das Warten hat auch mal ein Ende. Gott greift ein. Es gibt ein wunderschönes Lied, da heißt es in einer Strophe, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Das kann man an der Bibel an ganz vielen Stellen studieren. Gott lässt manchmal sehr lange auf sich warten, aber wenn er dann eingreift, dann meistens sehr plötzlich und auch nicht 50%, sondern dann geht es 100% los. Israel wartete seit Abraham 2000 Jahre auf den Erlöser. Von Abraham bis zum Kommen Jesu 2000 Jahre. Mit viel Chaos und Not. Wo man sagen könnte, jetzt muss doch der Messias kommen. Und dann, plötzlich war er da. Wir haben ja jetzt Weihnachten gefeiert. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da hat es nicht nochmal 1000 Jahre gedauert, bis Jesus auf der Welt war. Ich nehme mal an, die Geburt, die ging von einem nur auf den anderen und dann war er da. Und dann heißt es nicht, euch wird irgendwann mal der Heiland geboren, sondern fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Und heute im Lukas-Evangelium ist immer das Heute, der Zeitpunkt des Eingreifens Gottes. Heute. Plötzlich greift er ein. Du bist alt und krank und schwach und wartest auf Hilfe und es passiert nichts. Dann wirst du beerdigt, kriegst dann eine Beerdigung, wenn du Christ bist, also wenn du mit Jesus verbunden bist, kriegst du es gar nicht mehr mit. Plötzlich wirst du in der Herrlichkeit sein. 1. Korinther 15, Vers 52, da heißt es, dass ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, wie die Raupe in den Schmetterling verwandelt wird. Und dasselbe dauert dann tausende von Jahren, nein, dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Das heißt, da geht überhaupt keine Zeit verloren, stehen wir auf und sind von der Niedrigkeit und Schwachheit in die Herrlichkeit versetzt. Ja, noch eine Sache. Es kann auch sein, dass dieses Plötzliche gar nicht erst am jüngsten Tag geschieht, sondern schon jetzt in schwierigen Situationen plötzlich Hilfe kommt. Da ist Paulus und Silas sind im Gefängnis, sie sind verprügelt worden. Dabei haben sie gar nichts verbrochen, aber sie landen im Gefängnis. Apostelgeschichte 16 und wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Und dann heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Ist noch gar nicht passiert. Sie sind still und warten auf den Herrn. Und die Gefangenen hörten das. Plötzlich aber, heißt es hier, geschah ein großes Erdbeben. Ganz plötzlich, unangekündigt, unerwartet. Und das können wir mitnehmen. Wenn der Herr eingreift, dann greift er richtig ein. Vielleicht wartest du schon lange auf etwas. Vielleicht betest du schon jahrzehntelang für etwas. Und es passiert nichts. Und du sagst, ich will es auch nicht mehr warten. Und dann musst du noch weiter warten. Wenn der Herr dann eingreift, dann wird es plötzlich und ganz wunderbar passieren. Seit Abraham wartete Israel 2000 Jahre auf das Kommen des Erlösers. Und ich denke manchmal, 2000 Jahre sind auch schon ziemlich lang. Kommt Jesus denn überhaupt noch? Ach, wer hat schon alles auf Jesus gewartet? Karl der Große, der Gründer Europas, wartete auf die Wiederkunft Jesu. Im Mittelalter gab es Menschen, die sagten, es muss doch Jesus so langsam mal kommen. Im Dreißigjährigen Krieg warteten die Menschen auf Jesus. Als Napoleon an der Macht war, warteten die Menschen auf Jesus. Martin Luther war der Meinung, dass noch zu seinen Lebzeiten Jesus wiederkommt. Und jetzt warten wir immer noch. Und manchmal denke ich, was muss denn noch alles passieren? Die Welt versinkt im Chaos, keiner weiß mehr so richtig, wo es lang geht. Und ich wünsche mir manchmal, dass Jesus sichtbar erscheint. Das ist für mich wirklich ein Problem, dass Jesus so, wenn man mit Leuten spricht, hier ist kein Problem. Weil ihr habt Jesus hoffentlich alle erlebt. Aber es gibt sehr viele Menschen, da denkst du, du sprichst hier wie so ein, wie irgendein Außerirdischer, ja. Also man redet irgendwas, dann denke ich, ach, wie schön wäre es, wenn Jesus einfach sichtbar erscheint und dass dann keine Fragen mehr gibt und dann keine Diskussionen mehr gibt. Wann kommt Jesus denn endlich wieder? Und dann sagt Paulus, wenn er kommt, dann werdet ihr, die ihr an ihn glaubt, ob ihr schon beerdigt seid oder nicht. Ja, das Wort entrückt ist eigentlich viel zu schwach. Man müsste das Wort übersetzen, dann werdet ihr weggerissen. Das wird ganz plötzlich geschehen und dann werden wir bei ihm sein und ihm sehen. Gott kann seine Kinder lange warten lassen, aber wenn er handelt, dann geht alles schnell und plötzlich und auch 100% perfekt vonstatten. Ich las einmal den Satz, das ist ein guter Satz von einem, wie hieß der, der Waisenvater von Bristol, Müller, genau, Georg Müller, der hat ja ein Waisenhaus mit hunderte von Waisenkindern, dann saßen die morgens am Frühstückstisch, es war kein Frühstück da. Und dann dankt er schon für das Frühstück. Und auf einmal klopft es, also so eine Geschichte hat er selbst aufgeschrieben. Und ein Bäckermeister steht vor der Tür und sagt, ich hatte heute Morgen den Eindruck, dass ich euch was bringen soll. Und der sagte den schönen Satz, Gott lässt warten, aber er kommt spätestens rechtzeitig. Und das will ich auch mitnehmen, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Du bleibe still und lege dich in deines Vaters Arme. Bitt ihn und flehe, bis er sich dein, wie er pflegt, erbarme. So wird er dich durch seinen Geist auf Wegen, die du jetzt nicht weißt, nach wohlgehaltenem Ringen aus allen Sorgen bringen. Paul Gerhard. Gott segne uns. Amen.